Guten Morgen miteinander. Der Titel heisst Endzeit. Was jetzt? Ich denke, die meisten von euch sind einig mit mir. Wir sind in der Endzeit angekommen. Es geht mit grossen Schritt vorwärts, dem Ende entgegen, bis Jesus wiederkommt. Aber was jetzt? Was bedeutet das für uns, wenn wir der Endzeit entgegengehen? Müssen wir jetzt nervös werden? Oder müssen wir irgendwo noch pressieren, anfangen, juffeln, noch etwas in die Ordnung tun? Vielleicht, ich weiss nicht. Was sollen wir machen? Was soll dran sein, wenn Endzeit sich jetzt ankündigt? Ich möchte mit euch zusammen den Text lesen. Und der ist im 1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Geschwistern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich sie überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das ist ganz ein interessanter Abschnitt, wo wir da gelesen haben. Und eigentlich möchte ich jetzt eine Einleitung machen aus dem Kapitel 4. Jetzt sind wir ja im Kapitel 5 gewesen. Ich möchte schon dort darüber predigen. Aber die Einleitung kommt aus dem Kapitel 4 eigentlich. Und die mich schon gut kennen, das sind die meisten, ich habe immer gerne Hauptgedanken und drei Punkte. Hauptgedanken. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn ihr Christus seid, müsst ihr keine Angst haben. Dann hoffen wir auf die Wiederkunft Jesu Christi, weil wir dann in der Herrlichkeit werden sein. Das ist wunderschön. Und wir werden die drei Punkte haben, wie wir sie jetzt ein bisschen gelesen haben, von Zeiten und Zeitpunkten, ein bisschen über das nachdenken kurz. Und dann über das, was das bedeutet, ihr seid Kinder des Lichts. Und Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Eigentlich ganz eine ermutigende Sache. Wenn wir das Kapitel 4 anschauen, dann sehen wir dort drei Abschnitte drin. Und im ersten Abschnitt geht es interessanterweise um die Heiligung. Und jetzt sind wir bei dem, was wir noch sollen vor der Endzeit oder in der Endzeit. Wir sollen auf unseren Wandel achten, wie dass wir Gott sollen gefallen. Das steht schon im ersten Vers von diesem Kapitel. Wir haben vom Apostel Paulus einiges schon gelernt, was ihr von uns empfangen habt, durch Briefen und durch Predigten und so weiter, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Das soll unser Anliegen sein. Gott gefallen. Ihm gemäss, wortgemäss leben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Wir sollen darauf achten, Gott, Christus ähnlicher zu werden und das zu pflegen. Sünder kennen, wo noch Sünde rum ist, sie bekennen, Buße tun darüber und wenn möglich lassen. Das ist ja gut, wenn wir Sünder kennen und bekennen. Und dann sollten wir den dritten Schritt auch noch machen, so weit wie es geht, die Sünde lassen. Oh, sie wird uns noch manchmal einholen, da oder dort. Aber wir dürfen es wieder bekennen und ablegen und mit Gott weitergehen. Heiligung, das ist etwas ganz Wichtiges. Der zweite Abschnitt geht um Bruderliebe. Und der Paulus schreibt so schön: Ich weiss ja, dass ihr einander schon gern habt. Und das ist so schön, weil das können wir hier in der Gemeinde auch sagen. Also, wir dürfen, sie können das sagen von uns. Wir wissen ja, dass wir einander gern haben. Jetzt kommt das Aber. Nehmt noch mehr zu in dem. Also, wir dürfen einander noch mehr gern haben. Müsst nicht meinen, es sei jetzt genug mit der Liebe. Man darf einander wirklich gern haben. Das ist schön. Noch immer dazu zu gehören, wo man einander gern hat. Wo man nicht ausgrenzt wird. Wo die Liebe regiert. Im Vers 10 sagt der Paulus: Das tut ihr auch an allen Brüdern. Der hat ja alle gern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, ihr Geschwister, dass ihr darin noch mehr zunehmt, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Das ist noch interessant. Es scheint fast, dass der Brief eine Antwort ist auf Fragen, die sie Paulus gestellt haben. Eine Frage, die kommt jetzt gerade im letzten Abschnitt, war wahrscheinlich die gewesen: Paulus, du hast gesagt, Jesus kommt wieder, und dann gehen wir mit ihm in die Ewigkeit. Aber jetzt sind ein paar von uns schon gestorben. Was passiert jetzt mit denen? Kommen die noch zu Jesus? Die sind schon tot, die sind schon beerdigt. Was ist jetzt? Und der Paulus gibt die Antwort, wie das geht. Wir kommen gerade drauf. Und vielleicht hat es sogar ein paar gegeben, hier in Thessalonich, wie das Alben so ein bisschen, ich muss in dem echt sagen, Fantasten gibt. Einige, die denken, ja, jetzt kommt ja Jesus dann wieder, jetzt muss ich nichts mehr machen, jetzt kann ich alles verkaufen und noch mit dem Rest schnell ein bisschen fertig leben und stehen auf einen Hocker rauf und warten, dass Jesus wiederkommt. Und dann sagt er: Nein. Sucht euch in Ehre drin, dass ihr mit euch einen Hang arbeitet, einer Arbeit nachgeht und für euch ein Leben schaut. Sorgt für euch. Lebt ganz normal weiter. In der Heiligung, in der Bruderliebe und in der Freude, als drittes, auf die Wiederkunft Christi, in der Freude auf die Auferstehung von den Toten, von der Entrückung. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das ist der einzige Abschnitt so deutlich über die Entrückung. Jesus kommt als erstes Mal zurück bis in die Wolken. Die Toten in Christus werden auferstehen, ihm entgegen, und wir werden entrückt. Verwandelt in einem Augenblick. Der Paulus sagt hier: Habt keine Sorgen, es geht niemand vergessen. Wenn ihr an Jesus glaubt, werdet ihr ihm entgegengerückt. Zur Begegnung mit ihm, und dann werden wir immer mit ihm zusammen sein. Tröstet einander mit diesen Worten. Und dann kommen wir eben zum Kapitel 5. Und dort heisst es jetzt: Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Geschwistern nicht zu schreiben. Okay, also von diesen Zeiten und Zeitpunkten werden wir jetzt nicht viel erfahren. Das heisst, ich kann jetzt sagen, hey, einen schönen Sonntag miteinander und meine Predigt abschließen. Ja, wir wissen ja nichts Genaues darüber. Oder? Aber ihr habt jetzt alle einen Weg unter die Füsse genommen hierher. Dann fahre ich noch ein bisschen weiter für die, die bleiben wollen. Denn wir wissen, heisst es ja, ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und das ist logisch, von den Dieben weiss man nicht, wenn sie kommen. He? Sonst wäre man ja bereit, du könntest sie abwehren. Aber das ist man eben nicht in der Regel. Und so können wir Zeiten und Zeitpunkte wirklich vor Wiederkunft von Jesus auch nicht genau wissen. Allerdings sehen wir Zeichen. Wir sehen gewisse Sachen, wo wir davon sagen können, es kommt in die Nähe. Die Welt dreht völlig verrückt im Moment. Ich glaube, wir merken das. Irgendwie läuft es aus dem Ruder. Und der Paulus gibt uns da so einen Punkt, wo man sich daran orientieren kann. Er sagt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entfliehen. Friede und Sicherheit. Ich habe da zwei Bücher mitgenommen von einem Amir Zarfati. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die Offenbarung offenbart. Das ist ein Buch von ihm. Sehr empfehlenswert. Und das andere, Die letzte Stunde, ist noch fast empfehlenswerter. Wirklich zwei ganz gute Bücher. Ich bin fast ein bisschen Fan von Amir Zarfati. Ist ein messianischer Jod, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier. Ganz ein interessantes Leben gehabt. Als Kind keine Eltern. Und ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Und hat sich irgendwie durchgeschlagen. War ziemlich hoffnungslos gewesen. Bis 17, 18 hat sich ein Leben nehmen. Und hat dort bei dieser Pflegefamilie in einem Kiosk müssen am Morgen Zeitungen bereit machen und die in die Ausstellung tun. Und plötzlich macht er so eine Zeitung auf und steht Vortrag über Jesus. Und er denkt, dort muss ich her. Und dann ist er gegangen an den Vortrag mit Jesus, hat sich bekehrt, ist heimgegangen am anderen Morgen. Das Erste, was der Pflegefamilie gesagt hat beim Morgenkaffee, ihr seid alle Sünder und müsst euch bekehren. Der Pflegevater ist verrückt worden, hat ihn geklebt und auf die Straße gestellt. Du brauchst gar nicht zurückzukommen. Dann hat er geschrieben, jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich gewesen, ohne Dach über dem Kopf, ohne daheim und ohne nichts. Aber mit Hoffnung. Amir Zarfati, er sagt, es muss in Israel unbedingt jetzt noch einmal Frieden werden. Frieden und Sicherheit. Wir haben jetzt Kriegszeiten in Israel, ganz schwere Kriege. Gefährliche Kriege, es könnte sich ausdehnen in einen Weltkrieg. Der Amir Zarfati sagt, es gibt noch einmal Frieden. Die müssen noch mal sagen, jetzt ist wirklich Frieden und Sicherheit. Und die Nordkoalition, die dann angreifen, nach dem Krieg in Hesekiel 38, 39, die ist noch nicht vereint genug. Zu dieser Nordkoalition gehören verschiedene Länder. Iran, Irak, Türkei, Russland, Aserbaidschan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kasachstan und so weiter. Aus der oben wahrscheinlich auch noch Sudan, Libyen und ein Teil von Äthiopien. Das Bibel beschreibt die Gebiete so. Die werden sich vereinen und Israel angreifen. Und der Zarfati sagt, die sind noch nicht genug vereint. Und stimmt. Nach allem, was Israel jetzt schon für Schläge ausgeführt hat, schlägt der Iran immer noch nicht zurück. Wieso eigentlich? Ist noch interessant. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kommt es jetzt noch. Aber es ist möglich, dass die Koalition noch nicht bereit ist, für anzugreifen. Und dann gibt es zuerst noch mal Frieden und Sicherheit. Jetzt haben wir aber nicht nur den Amir Zarfati. Wir haben auch den Roger Liebi, oder? Und der sagt, nein, das muss überhaupt nicht Frieden werden dort. Es steht nie in der Bibel, es werde Frieden. Es steht nur, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Ich will nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Es sind beide interessant und die Lehre von beiden. Und ich finde beide fantastisch. Okay, das ist gut. Und jetzt haben wir halt zwei etwas verschiedene Ansichten. Macht auch nichts. Ich denke eigentlich, es ist schon so, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Und sie sagen Frieden und Sicherheit. Es ist wahrscheinlich in der Weltpolitik noch nie so viel von Frieden und Sicherheit geredet worden wie heute. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man den Völkerbund gegründet, Vorläufer von UNO, damit Frieden und Sicherheit bleibt und es nie mehr zu einem Weltkrieg kommt. Und 21 Jahre später hat der Zweite Weltkrieg angefangen. Heute haben wir die UNO, die sagt, sie seien Gesellschaft für den Frieden, sie bringt keinen Frieden her. Man macht viel für den Frieden, man schließt Verträge ab, Peace and Security. Da gäbe es ganz viele Verträge über Peace and Security. Und wenn es jemand interessiert, der könnte einen Studienlehrgang machen für Peace and Security, zum Beispiel an der Universität Hamburg. Da. Es gibt verschiedene Universitäten und ich habe herausgefunden, wenn man das machen will, dann reichen zwei Jahre. In zwei Jahren, vier Semester steht da drauf, kannst du den Master machen auf Peace and Security. Und wenn du sehr gut bist, kannst du es auch in einem Jahr machen. Es gäbe noch eine kurze Variante von dem. Dann habe ich gesagt, wenn ich jung wäre, tue das mich gerade. Und nachher kannst du Geld verdienen und in der Welt rumchatten. Von Putin zum Zelensky und von Biden zum Netanyahu und weiss nicht was alles. Oder und nach Katar und überall her. Chattest umeinander und hockst an den grünen Tischen und redest über Peace and Security. Das nützt zwar nichts, aber verdienst Geld und hast die Welt ein bisschen gesehen. Peace and Security. Man redet davon. Wie verrückt. Und was sagt die Bibel? Wenn sie aber sagen werden. Und der Roger Liebi, der gut Griechisch kann und Haufen Sprachen, der sagt, eigentlich müsste es stehen, wenn sie nämlich dauernd sagen werden. Im Griechischen ist das eine Gegenwartsform, die andauert. Wenn sie es dauernd machen, wenn sie gäng davon reden. Immer wieder. Und jetzt reden sie gäng davon. Es ist schon interessant, oder? Wo Thomas während Jahrzehnten Raketen nach Israel geschossen hat, hat niemand einen Waffenstillstand verlangt. Wo die Hisbollah vom Norden in den Süden geschossen hat, hat niemand einen Waffenstillstand verlangt. Jetzt, wo Israel zurückschlägt, schreit alles, macht Waffenstillstand, hört auf mit dem Krieg. Das ist komisch. Jetzt redet man davon. Hört auf. Es muss Frieden und Sicherheit werden. Und jetzt gefällt mir der Paulus natürlich. Sein Vergleich hier, der ist ja sensationell, oder? Dann werden sie die Wehen, wird das Verderben sie überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Jetzt könnten viele Frauen dahin sagen, ja, das kenne ich. Wenn die Wehen kommen, dann entfliehst du nicht mehr. Dann kommt das Kind. Der kommt die Geburt, der muss ins Spital. Oder es passiert halt unterwegs, wie es auch schon passiert ist. Oder ein bisschen zu früh und manchmal auch ein bisschen zu spät. Es kann ja mal sein, dass eine Frau Wehen überkommt, dann geht sie ins Spital, dann hört sie auf und dann geht es noch ein paar Tage. Aber es kommt wieder. Und das Kind kommt. Da kannst du sicher sein, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Und in der Welt ist es genau gleich, wir erleben das Gleiche. Wir erleben Vorzeichen. Und die Wehen, die kommen nach vielen Vorzeichen. Oder zuerst wird der Bauch ein bisschen gross und schwer und das Leben ein bisschen unangenehm und so. Ja, und jetzt werden die Zeiten ein bisschen eng und schwer. Und das Leben könnte auch noch ein bisschen unangenehmer werden, bevor die ganz grossen Wehen kommen. Und es dann wirklich losgeht. Und dann kommt es. Kannst nicht entfliehen. Und vor 2600 Jahren hat der Prophet eine Prophezeiung gemacht und gesagt, wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. 1948. 14. Mai. Tag ist ein Land geboren worden. Ja, im Tag. David Ben-Gurion hat das ausgerufen über ein Radio. Wir haben Israel gegründet. Das Land ist ja im Tag geboren. Es gibt Ausleger, die sagen, der Anfang der Endzeit kann datieren auf 1882. Das ist noch interessant, ich schließe mit dem ein bisschen an. Was ist denn passiert 1882? Dann ist die erste grosse Einwanderungswelle der Juden zurück in ihr Land nach Israel. Wirklich eine grosse, massive Welle hat dann angefangen, über mehrere Jahre. Die meisten von Russland damals, aber es hat auch angefangen, einfach Alia. Die Juden haben angefangen, Alia machen. Kann man fast datieren auf 1882. Dann sind die grossen Einwanderungswellen losgegangen. Eine Rückkehr ins Land hat es immer ein bisschen gegeben. Das Land Israel ist nie ohne Juden gsi. Palästina war immer ein Land mit Juden und Araber. Immer. Es hat dort nie eine Zeit gegeben ohne Juden. Aber so richtige Rückkehr ab 1882. 1948 Gründung vom Staat Israel. Das ist angekündigt worden in der Bibel. Wir haben es ja hier. Durch viele andere Prophezeiungen auch noch. Und das ist ganz verrückt. Also wir haben Zeichen. Wir wissen, wir sind in der Endzeit, weil die Rückkehr vom Volk Israel findet statt. Sie haben wieder ihr Land. Es hat Fischer gebraucht, wie es angekündigt wird, einige, die sie ködern. Es hat Jäger gebraucht, einige, die sie fortjagen aus den Ländern, wo sie wohnen. Und sie sind gegangen. Und jetzt erleben wir das. Ihre Sprache hat auch eine Auferstehung erlebt. Hebräisch hat eigentlich kaum jemand geredet. Gerade noch in der Synagoge hat man Hebräisch gelesen aus dem Alten Testament. Aber geredet miteinander haben sie in den Sprachen von den Ländern, wo sie drin gelebt haben. Und als sie zurückkommen nach Israel, hat sich eine Gruppe von Leuten darum gemacht, das Hebräische wieder zum Leben rufen. Steht in der Bibel, sie werden wieder in ihrer Sprache reden. Hat sich alles erfüllt. Wir sehen die Zeichen. Und darum kann ich sagen, Mama, wir sind schon in der Endzeit. Auf was jetzt also achten? Seid Kinder des Lichts. Schaut nicht Zeichen. Sie wichtig oder vor allem nicht Zeitpunkte sind wichtig. Ich muss nicht das Datum wissen, wenn Jesus zurückkommt. Das ist absolut unwichtig. Was wichtig ist, dass ich auf meinen Lebenswandel Acht gebe. Wie lebe ich mit Gott? Tue ich meine Sünden bekennen, ablegen und einfach ein Anleben, dass es ihn ehrt. Ihr aber, Geschwister, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Der Johannes schreibt ja das auch ganz schön. Ne? Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Im Lichtwandeln heisst also nicht, dass ich Zeitpunkte kenne. Du kannst Zeitpunkte keine Ahnung haben, dann bist du aber gleich ein guter Christ. Wenn aber gewisse Sünden pflegst und die willst du nicht aufgeben und wegen denen führst du ein bisschen ein Doppelleben, ich sage es jetzt sehr krass, am Sonntag im Licht da im Gottesdienst und durch die Woche ab und zu ein bisschen in der Finsternis, weil du Sachen machst, wo sehr froh bist, dass das niemand sieht, eben macht man es halt in der Finsternis, so dass man es nicht sieht, dann bist du nicht ein guter Christ. Das ist nicht gut. Zeitpunkte musst du nicht kennen. Auf deinen Lebenswandel musst du Acht geben. Vielleicht gibt es Sachen, wo wir Buße darüber tun müssen, dass wir nicht das Leben auch noch ein bisschen in der Finsternis führen. Und weisst, wenn du im Licht bist, dann bist du auch froh und frei. Und das ist schön. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Warum? Weil uns das Blut von Jesus Christus reinigt von aller Sünde und aller Ungerechtigkeit. Nicht, weil du gut bist. Ist niemand gut dahin, sorry. Ich auch nicht. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen die Hilfe von Gott tagtäglich. Aber wir dürfen sie in Anspruch nehmen und im Licht wandeln, froh und frei die Sünde ablegen. Und die Fortsetzung hier zeigt uns das auch, ich lese nur noch den Vers 8. Wir sollen nüchtern sein, oder? Im Tag wandeln, im Licht wandeln. Wir aber, die wir dem Tag angehören sollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das finde ich sensationell. Wir sollen wachen und nüchtern sein. Ata mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Verstehst du, du kannst im Glauben wandeln und deinen Mitmenschen mit Bibelfersen den Kopf einschlagen. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Du brauchst den Glauben und die Liebe. Und manchmal brauchen wir halt ein bisschen Geduld miteinander, oder? Und dann denkst du plötzlich, ja, so den kann man jetzt. Jetzt habe ich es lange genug probiert und habe mit dem Gerät und weiss nicht was. Und, jetzt lasse ich ihn einfach sein. Die Liebe geht nicht auf. In der Liebe gehen wir weiter aufeinander zu und probieren, einander zurechtzuhelfen. Das wollen wir machen. Der Brustpanzer vom Glauben und von der Liebe, wo wir die Pfeile vom Bösen abwehren können. Und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Da habe ich auch gestaunt. Wieso heisst es nicht nur mit dem Helm des Heils? Wieso heisst es mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil? Und jetzt ist mir passiert, dass ich zwei, drei ältere Geschwister, nicht einmal aus dieser Gemeinde, auch besucht habe, gesehen habe. Und das sind für mich eigentlich Glaubensvorbilder. Und plötzlich haben die Zweifel. Und sagen, weisst, jetzt bin ich seit Jahrzehnten im Glauben und jetzt ist da eine Sünde, die mir passiert ist. Es sollte doch mehr auf meinem Alter und mit meiner Erkenntnis nicht mehr passieren. Und ich verzweifle fast und ich habe betet für dieses und jenes und es kommt nicht. Hat Gott mich noch gern? Bin ich noch gerettet? Habe ich echt wirklich das Heil? Ist noch verrückt, he? Das kann einem im Alter passieren. Ich richte niemand um sie muss wollen. Das kann passieren. Ist jetzt Gott noch auf meiner Seite? Der David hat in den Psalmen auch solche Empfindungen beschrieben. Gott, hast du dein Angesicht jetzt wirklich von mir abgewendet? Warum ist das so? Bin ich noch dein Kind? Ja, wir dürfen den Helm von der Hoffnung auf das Heil haben, denn wir sind Kinder im Licht und wandeln im Licht und Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Dann können wir solche Geschwister die ermutigen und sagen, hab keine Angst. Die Strafe, die du verdient hättest, und wir haben eine Strafe verdient von Gott, die ist auf Jesus gelegen. Er hat die getragen. Er hat gesühnt. Wir haben Vergebung. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils. Ist doch schön. Darfst du es besitzen? Darfst du sicher sein? Zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht, weil du gut bist, sondern weil Christus für dich gestorben ist, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ja, manchmal brauchen wir Ermahnung und Ermunterung von einem Brüder, wenn wir plötzlich in Zweifel kommen oder schwer haben. Das braucht es halt. Wachen oder schlafen ist übrigens kein Widerspruch. Im Vers 6 heisst es zum Beispiel, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen und so weiter. Und jetzt heisst es, ob wir wachen oder schlafen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Wir sollen wachsam und nüchtern sein. Das sollen wir. Über unseren Lebenswandel und so. Aber ich wünsche euch allen hinten ganz eine gute Nacht und schlafen gut. Und tief und ruhig. Und wenn die Entrückung diese Nacht sein sollte, dann werdet ihr schon entrückt. Das ist kein Problem. Jesus vergisst euch nicht. Sicher nicht. Wenn ihr euch immer vertraut habt, schlaft ruhig. Aber wenn ihr wach seid, seid nüchtern und wachsam und wandelt im Licht mit Gott. Das wollen wir machen. Und das ist auch mein Abschluss. Und dann kommt euch jetzt auch bekannt vor. Das ist fast das Gleiche wie der Anfang. Weil in der Einleitung habe ich vom 1. Thessalonicher 4 geredet. Und er hat eine Predigt vom 1. Thessalonicher 5 und die haben wunderschöne Parallelen, die zwei Textstellen. Im Thessalonicher 4 heisst es im ersten Abschnitt, wir sollen auf unsere Heiligung achten, auf unseren Wandel, dass er Gott gefällt. Und im Kapitel 5 ist nachher gestanden, wir sollen im Licht wandeln als Kinder des Lichts. Und nicht im verborgenen Zeug machen, was nicht recht ist. Der zweite Abschnitt war, wir sollen in der gegenseitigen Bruderliebe zunehmen. Dann kommt mir eben der Brustpanzer vom Glauben und von der Liebe wieder in Sinn. Ja, im Glauben können wir einander weghelfen, wenn wir es mit Liebe machen. Das ist so wichtig. Und der dritte Punkt, in der Erwartung von der Wiederkunft zu unserem Herr können wir Trost finden. Wir dürfen den Helm haben von der Hoffnung aufs Heil und wir dürfen das Heil besitzen. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Jesus dafür gerade steht. Das ist fantastisch. Und das sind meine Gedanken, die wir aufhören damit. Achten wir auf unsere Heiligung, dass wir im Licht wandeln, weil wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Erlöste, Freikaufte, Reingewaschene und Gerechtfertigte. Das ist super. Das verspricht uns die Bibel. Bruderliebe sollen wir nicht nur ausüben, sondern immer mehr zunehmen drin, damit wir anständig wandeln, auch als Zeugnis gegenüber denen von außerhalb der Gemeinde oder wie Jesus seinen Jüngern am letzten Abend gesagt hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann sieht man es an. Und ums Wissen über die Wiederkunft von unserem Herr, nicht der Zeitpunkt ist wichtig, sondern dass er kommt, können wir einander gegenseitig trösten in dieser Hoffnung auf das Heil, das wir in ihm dürfen haben. Und Zeiten und Zeitpunkte, die kommen von allein, das könnt ihr Sorgen zu geben. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das, was uns der Paulus da geschrieben hat. Danke dir, dass wir dürfen spüren, ja, es scheint, es ist Endzeit. Es geht an einem Ende entgegen, irgendwie schaffen es Menschen nicht mehr. Aber du bist der, der uns sagt, wandelt einfach im Licht. Tut Ordnung machen, wenn Sünden rum sind. Tut sie bekennen, tut Buss darüber und lebt im Licht. Wandelt so, dass es Gott gefällt. Habt einander gegenseitig gern mit dem Geist Gottes, haben wir das Band von der Liebe untereinander, wo wir dir dafür danken und können einander zweghelfen, wo es vielleicht gerade nötig ist oder darum geht. Und danken auch, dass du der bist, der uns tröstet mit dieser Gewissheit, dass du wiederkommst, weil du hast es versprochen. Und da vertrauen wir drauf. Hab Lob und Dank, Herr. Amen.